Bierbrauen ist universal verbreitet, aber nie universell. Bier ist, um es zuzuspitzen, so etwas wie eine anthropologische Universalie, das aber immer lokal schmeckt. Das ist gut. Hey Leute, hier ist Adola, der Anthronaut. Ich erkunde heute wieder die faszinierende Welt der Ethnologie, auf der Suche nach erfrischenden Aha-Momenten und neuen Perspektiven. Seid ihr bereit? Dann schnallt euch jetzt an, denn es geht los. Ready for takeoff. Prost. Ah, das schmeckt gut. Ja, Leute, ich habe mir gerade ein Bierchen aufgemacht. Sowas gönne ich mir hin und wieder sehr gerne. Ich habe nämlich gerade ein bisschen Zeit. Ich hänge hier an so einem Außenposten ab. Ein Außenposten ohne Namen, den alle nur den namenlosen Außenposten nennen. Ja, und es passt auch irgendwie, denn er ist einfach so mitten im Nirgendwo. Also da ist einfach nichts hier in der Gegend. Keine Planeten, keine anderen Raumstationen. Einfach gar nichts. Das ist einfach so eine schwebende Plattform im All. Gibt's auch kein Personal und nichts, aber immerhin, man kann sein Schiff auftanken. Und das ist auch gerade jetzt sehr wichtig für mich. Muss ich jetzt nämlich dringend tun. Und ja, es gibt auch so ein paar Essens- und Getränkeautomaten hier. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie so ein Automatenkiosk. Das kennt ihr vielleicht bei euch auf der Erde. So, ja, so Shops, wo man reingeht und das sind da lauter nur so Automaten. Ja, sowas ist es ja auch. Ich bin eigentlich kein großer Fan davon, aber was soll man machen? Wenn man tanken muss und ein bisschen was essen und trinken muss und hier einfach nichts ist in der Gegend. Dieser Außenposten ohne Namen, der hat allerdings eine Besonderheit und das ist ziemlich cool, denn in den Getränkeautomaten, da gibt's tatsächlich Bier von der Erde. Ohne Scheiß, also ich bin da echt immer wieder fasziniert, wenn ich hierher komme. Ich weiß nicht, wie die das hier hochkriegen. Also ich meine, wir sind hier Lichtjahre entfernt von der Erde, aber irgendwie gibt's dort in dem Automaten einfach Bierchen. Ja, und wenn ich hier in der Gegend bin, dann hole ich mir auch welches gerne mal so ab. Dann gibt es eben verschiedene Marken. Ich stehe ja immer sehr gerne auf Lamsbräu. Kennt ihr vielleicht? Das ist das Beste. Also mag ich einfach sehr gern. Ja, und natürlich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich komme natürlich eigentlich aus Bayern. Wir haben ja eine große Biertradition mit unseren ganzen Volksfesten auch und den Biergärten. Ja, aber ich denke, Bierbrauen, das ist natürlich weder ein bayerisches noch ein original deutsches Thema. Soweit ich weiß, hat es eine sehr lange Tradition, oder? Und das kommt auch, glaube ich, ganz woanders her. Ich bin da ein bisschen unsicher, aber wisst ihr was? Ich frage dazu einfach mal den Antrolyzer. Ich meine, dafür habe ich den ja. Erinnert ihr euch noch an den Antrolyzer? Das ist dieses coole Gerät, das ich damals auf Ravana 7 ersteigert habe und das mir solche ethnologischen Schnellanalysen anfertigt. Moment, ich mach den jetzt mal an und frag den mal ein bisschen aus. Moment, ich drück mal hier das rote Knöpfchen. Okay. Jetzt ist er startklar. Also, Antrolyzer, was weißt du denn alles über das Bierbrauen als kulturelle Praxis? Gib mir dazu mal eine kurze ethnologische Zusammenfassung. Ja, und fertig ist er schon. So, bevor wir uns das anschauen, was der ausgespuckt hat, ein Hinweis, der wie immer gilt. Ob das alles 100% so stimmt, was der Antrolyzer sagt, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich schätze, ein paar coole Denkanstöße für uns sind bestimmt dabei. Also, lasst uns mal schauen, was er alles dazu gefunden hat. So, hier steht: Bierbrauen gehört zu den ältesten belegten kulturellen Praktiken der Menschheit. Oh lala. Archäologische Funde aus dem Nahen Osten datieren fermentierte Getreidegetränke auf über 10.000 Jahre zurück. Also in eine Zeit, als Ackerbau selbst noch jung war. Okay, Nahe Osten. Und 10.000 Jahre, wow, nicht schlecht. So, was steht hier noch? Manche ForscherInnen spekulieren sogar, dass der Antrieb zum Anbau von Getreide nicht primär die Brotherstellung war, sondern der Wunsch nach Bier. Oh je. Ob das stimmt oder nicht, ist umstritten. Was aber feststeht, Bier ist keine bloße Begleiterscheinung von Zivilisation, sondern war von Anfang an tief in soziale, religiöse und politische Strukturen eingebettet. Okay, jetzt wird's interessant. So, was sagt denn der Entrolyzer noch? Die Ethnologie nähert sich dem Bierbrauen nicht zwingend aus dem Blickwinkel der Technikgeschichte. Klar, man braucht ja Technologie, Erfindung, um Bier brauen zu können, ja. Okay, was steht da noch? Sondern auch von der Perspektive der kulturellen Praxis her. Das bedeutet, die Frage ist nicht nur, wie Bier hergestellt wird, sondern wer es herstellt, unter welchen sozialen Bedingungen, für welche Anlässe, mit welchen Bedeutungen und mit welchen Folgen für soziale Beziehungen. Wenn man diese Fragen stellt, wird Bierbrauen plötzlich zu einem Fenster in die Grundstruktur einer Gesellschaft. Gut, das klingt vielversprechend. Dafür ist die Ethnologie ja bekannt, denn sie kann ja aus scheinbar alltäglichem ganz tiefe Einblicke in Gesellschaften gewinnen. Ja, das gefällt mir sehr. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Ein Schlüsselbegriff, den der Anthropologe Michael Dietler geprägt hat, ist der des Diacritical Drinking. Habe ich noch nie gehört. Damit meint er, dass Alkohol, also auch Bier, als soziales Unterscheidungsmittel funktioniert. Was jemand trinkt, wie er es trinkt, mit wem und aus welchem Gefäß, das alles kodiert soziale Positionen. Also zum Beispiel Klasse, Geschlecht, Ethnizität, politischen Status. Dietler hat das zunächst am Beispiel des früheisenzeitlichen Frankreich gezeigt, wo keltische Eliten begannen, mediterranen Wein zu konsumieren, während die einfache Bevölkerung weiter Bier trank. Ah ja. Diese Unterscheidung war keine bloße Geschmacksfrage, sondern eine politische Geste. Wein aus importierten Bronzegefäßen zu trinken hieß, sich als Teil einer überregionalen Elite zu inszenieren und die eigene Überlegenheit gegenüber der lokalen Bevölkerung zu markieren. Aha, spannend. Das Getränk war das Medium der Machtdarstellung. Okay, cool, das kommt mir irgendwie bekannt vor, muss ich sagen. Ist das nicht auch heute noch weit verbreitet? Also vom Gefühl her dieses Wein in schönen Weingläsern trinken, im Gegensatz zu Bier, der so in Humpen serviert wird. Also irgendwie macht man daran doch auch irgendwie soziale Unterschiede fest, oder? Aber dass es dann schon vor gut 2.500 Jahren so war, das finde ich schon sehr interessant. So, weiter im Text. Dieselbe Logik zeigt sich in ganz anderen Kontexten. Bei den Luo in Westafrika, die Dietler ebenfalls untersucht hat, ist Hirsebier das zentrale Medium politischer Organisation auf Gemeindeebene. Okay, interessant. Wer ein Fest ausrichtet, lädt ein, schenkt aus und schafft damit soziale Verpflichtungen. Wer Bier bekommt, schuldet etwas zurück. Nicht unbedingt Bier, aber Arbeit, Loyalität, Unterstützung. Dietler nennt das Commensal Politics, Politik durch gemeinsames Essen und Trinken. Macht wird hier nicht durch Zwang oder formale Autorität ausgeübt, sondern durch Großzügigkeit. Spannend. Wer am meisten ausschenkt, hat am meisten Einfluss. Das ist eine Form von Macht, die klassische politische Theorien oft übersehen, weil sie Macht mit Gewalt oder Recht gleichsetzen. In vielen Gesellschaften aber ist Bewirtung die primäre Machtressource. Okay, das ist cool. Also so wie wenn ein Präsident einen Empfang oder ein Staatsbankett gibt, oder? Dann ist es doch sowas Ähnliches eigentlich. Oder wenn ein Bürgermeister oder eine Ministerpräsidentin an einem Weinfest oder einem Bierfest teilnimmt. Oder wenn Unternehmen wichtige Kunden bewirten. Das ist übrigens auch sehr interessant, denn Bewirtungskosten sind ja steuerlich absetzbar, weil sie wirtschaftlich relevante Handlungen darstellen. Aber das nur so am Rande. Also irgendwie scheint dieses Einladen zum Essen, das Bewirten ja doch auch bei uns eine sehr hohe Bedeutung zu haben. So, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Besonders eindrücklich ist das Beispiel der Tarahumara in Nordmexiko, das der Anthropologe John G. Kennedy bereits in den 1960er Jahren beschrieben hat. Bei den Tarahumara organisiert Bier, und zwar das sogenannte, Tesguino, gemeinschaftliche Arbeit. Wenn jemand ein Feld bestellen, ein Haus bauen oder eine Ernte einbringen will, braut er Bier und lädt die Nachbarn ein. Mhm. Die Einladung ist gleichzeitig eine Bitte um Arbeitshilfe und wer kommt, arbeitet und trinkt. Naja. Ohne Bier keine Arbeit. Cool. Ohne Arbeit kein Überleben. Das Brauen ist damit direkt in die Reproduktion sozialer Solidarität eingeschrieben. Kennedy schätzte, dass ein Tarahumara-Haushalt einen erheblichen Teil seiner Maisernte für die Bierherstellung verwendete, auch in Jahren, in denen die Ernte nicht besonders gut war. Das erscheint auf den ersten Blick irrational, es ist aber das Gegenteil. Die Investition in Bier ist eine Investition in soziales Kapital, in Arbeitskraft und Gemeinschaft, die sich mehrfach auszahlt. So, was steht denn hier noch? Ein weiteres zentrales Thema ist die Frage nach Geschlecht und Brauen. Ja, in einer Vielzahl von Gesellschaften weltweit ist Brauen traditionell Frauenarbeit. Das gilt für weite Teile Afrikas, für Andengesellschaften in Südamerika, für viele Gesellschaften in Südostasien und für das vorkoloniale Europa. Naja, vorkolonial, ja. Ich dachte schon, dass sowas kommt. Ich habe mal gehört, in Deutschland sind ungefähr 85% derer, die eine Ausbildung im Bierbrauen machen, Männer und nur so 15% Frauen. Aber, Fun Fact, die Hälfte der Großbrauereien, die es in Deutschland so gibt, die werden von Frauen geführt. Spannend, dass hier einfach Geschlecht auch eine große Rolle spielt. Brauen war nicht nur Hausarbeit, sondern oft auch eine Quelle wirtschaftlicher Autonomie. Frauen, die Bier herstellten und verkauften, verfügten über eigene Einnahmen und damit über eine eigenständige soziale Position. Der Sammelband Liquid Bread, herausgegeben von Wulf Schievenhövel und Helen Macbeth, dokumentiert diese Muster vergleichend und zeigt auch, wie koloniale Verwaltungen und Missionen gezielt in diese Praxis eingegriffen haben. Koloniale Bierverbote, die oft mit dem Argument des Moralschutzes begründet wurden, hatten in Wirklichkeit häufig das Ziel, Frauen aus ökonomischen Räumen zu drängen und traditionelle Solidaritätsnetzwerke zu zerstören, die sich einer kolonialen Kontrolle entzogen, ja. Brauen war politisch und seine Unterdrückung war es ebenfalls. Interessant. So, jetzt gehen wir in die heutige Zeit. Heute erlebt Bierbrauen in einem ganz anderen Kontext eine Renaissance. In der Craft-Bier-Bewegung Europas und Nordamerikas. Hier wird Brauen als Gegenbewegung zur industriellen Massenproduktion inszeniert. Als Rückbesinnung auf Handwerk, Regionalität und Authentizität. Der Anthropologe, Alexandre Enkeli, ich glaube, er ist Kanadier, hat gezeigt, dass Craft Beer auch ein Medium der Identitätsaushandlung ist. Wer Craft Beer braut oder trinkt, positioniert sich kulturell, manchmal ethnisch, manchmal klassenspezifisch, manchmal politisch. Die Logik ist dabei dieselbe wie bei Dietlers Diacritical Drinking. Das Getränk ist nie nur Getränk, sondern immer auch Aussage über die Person, die es herstellt oder konsumiert. Ja, sowas Ähnliches hatten wir ja in der Ethnologie schon häufig, dass hinter Alltagsgegenständen oder Alltagshandlungen ganz viel Tiefe steht. Jetzt spannt der Entrolyzer den Bogen zur Ethnologie. Was die Ethnologie an diesem Thema so produktiv macht, ist die Möglichkeit, sehr unterschiedliche Gesellschaften und Epochen miteinander zu vergleichen, ohne sie gleich zu machen. Bierbrauen ist universal verbreitet, aber nie universell. Jede Gesellschaft gibt dieser Praxis eine eigene Form, eine eigene Bedeutung, eine eigene soziale Einbettung. Gerade in diesem Spannungsverhältnis zwischen Universalität und kultureller Spezifik liegt das ethnologische Erkenntnispotenzial. Bier ist, um es zuzuspitzen, so etwas wie eine anthropologische Universalie, das aber immer lokal schmeckt. Das ist gut. Eine anthropologische Universalie, aber Bier schmeckt halt immer lokal. So, jetzt kommen wir gleich zum Ende. Was steht hier noch? Letzter Abschnitt. Der überraschende Gedanke, mit dem man dieses Thema abschließen kann, ist folgender. Brauen ist keine Folge von Überfluss, sondern eine Strategie zur Erzeugung von Überfluss. Ah ja. Wer braut, investiert knappe Ressourcen, um soziales Kapital zu erzeugen, das sich in Arbeit, Loyalität und Gemeinschaft auszahlt. Das ist keine Verschwendung, sondern eine hocheffiziente Form sozialer Ökonomie, die westliche Rationalitätsmodelle gerne übersehen. Bierbrauen als kulturelle Praxis zu verstehen, heißt also, eine andere Logik des Wirtschaftens sichtbar zu machen, eine, die nicht auf individuellem Nutzen, sondern auf kollektiver Reproduktion beruht. Schön. Damit ist die ethnologische Schnellanalyse des Entrolyzers zu Ende. Ich finde, das war doch eigentlich ganz interessant. Ich packe euch die Quellen, die der Entrolyzer für seine ethnologische Analyse herangezogen hat, in die Shownotes. Dann könnt ihr bei Bedarf selber nachlesen, wenn ihr tiefer in das Thema einsteigen wollt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr fandet das auch so aufschlussreich wie ich. Eine Bitte hätte ich zum Abschluss noch. Wenn euch das Thema und diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Leuten, die ihr kennt und die sich dafür ebenfalls interessieren könnten. Ihr könnt auch den Podcast bewerten. Das geht vor allem auf Spotify und Apple Podcasts sehr einfach und sehr gut und würde mir natürlich sehr helfen, den Podcast auch sichtbarer für andere zu machen. Außerdem gibt es seit kurzem einen Newsletter, den ihr gerne abonnieren könnt und ihr könnt natürlich eigene Folgen zu ethnologischen Themen einreichen. Wie das mit dem Newsletter mit den Folgen funktioniert, das seht ihr auf der Website in der Community-Sektion. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. So, ich trinke jetzt mit diesen neuen Erkenntnissen mein Bierchen zu Ende. Und dann, ja, dann gebe ich unser nächstes Reiseziel in den Navigationscomputer ein. Denn schon bald warten neue Abenteuer auf uns. In diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen und hören uns bald wieder.